von Dildos bis zu humongous Buttplugs bis zu Fists, die dann Leute penetrieren, bevor sie dann Montag wieder ins Arbeitsleben gehen und weiter schön ihre Steuern zahlen. Da war so eine fucking Machine, die stark gerade niemand fest. Die hat einfach nicht mehr gebumst. Ne?
Dann nachmittags haben wir einen Ort da, wo man coworken kann. Und am Abend wird da socialized und dann wird sich gegenseitig den Hintern verhauen und weiß nicht sonst was hast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sex in Berlin. Und heute habe ich jemanden neben mir, der quasi eine Legende ist. Und zwar eine Legende des sexpositiven Clublebens. Und zwar Karl. Und Karl macht etwas, was schon das Wort Club mit drin hat, und zwar den Club verboten. Und dort geht es wirklich hoch her. Und das ist nicht nur ein sehr besonderer Ort und auch eine besondere Art und Weise des Zusammenkommens, sondern was sie machen, ist eine Gemeinschaft über viele Jahre jetzt schon aufzubauen, die sehr spektakulär zusammenkommt und trotzdem sehr besonders auch Grenzen einhält, sehr achtsam miteinander umgeht und so einen Ort schafft, wie er eigentlich beispielhaft sein sollte für alle Orte, wo wir zusammenkommen, mit einer Mischung aus alles ist möglich, nichts ist zu verurteilen und gleichzeitig tun wir das in einem Rahmen, der ohne im weitesten Sinne, wenn es irgendwie geht, ohne Gewalt funktioniert und wir sehr, sehr achtsam und gut miteinander umgehen. Karl, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio.
Vielen lieben Dank.
Und Karl, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wenn ich dich frage, wo geht denn so deine Geschichte los? Vielleicht magst du mir ein bisschen erzählen, wo vielleicht so das Ganze bei dir losgeht, damit wir, wenn wir am Ende bei deinem wunderbaren Club verboten ankommen, einfach auch ein Gefühl dafür haben, wer sind die Personen, die hinter diesem Konzept stehen. Weil ich habe einfach in meiner Arbeit gemerkt, dass das einen großen Unterschied macht. Wer macht bestimmte Räume, mit welcher Intention, weil das eben am Ende auch dabei rauskommt für die, die das Ganze besuchen. Karl, wo geht deine Geschichte los?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Wie viel Zeit hast du? Also da gab's mal so einen Moment, da saß ich in London, meiner Wohnung, mit meinem ADHS-Brain, saß ich so fest und habe mir überlegt, was könnte jetzt das eine Ding sein, wofür könnte ich mich jetzt verschreiben, was könnte ich jetzt machen, was mich wirklich die nächsten 10 Jahre irgendwie beschäftigt hält. Und da gab's einen Moment von Stille und dann dachte ich, oh Gott, I'm gonna become a male escort.
Das war die erste Idee. Das könntest du gut machen, also.
Ja. Und von da ging dann so die Gedankengang weiter, okay, also wenn dich das Thema interessiert, was gibst du da noch? Was sind so deine Qualitäten? Was kannst du? Was hast du bislang gemacht? Und ich hatte ja damals Musik studiert und habe mich viel mit Video und dieser ganzen visuellen Landschaft beschäftigt und habe früher schon Events gemacht. Und irgendwie kam dann, war man damals in London, war irgendwie so alle meine Freunde, die haben sich am Wochenende so aufgeteilt. Der eine Teil ist nach Shoreditch gegangen, der straighte Teil, und der damals Queer-Teil, ne, der ist einfach nach Vauxhall gegangen. Und ich dachte mir immer, warum feiern die nicht zusammen? Ne? Warum gibt es den Ort nicht? Und A, gab es den Ort nicht. Und B, gab es auch einen Ort nicht, der sich halt auch so ein bisschen diesem Thema committed hat. Ne? Es gab irgendwie so Rave und Party und Sex an der Seite, aber es gab keinen Ort, der einfach ehrlich war und gesagt, hier geht's nur um Sex. So, jetzt nur um so das Zwischenmenschliche und Human Connection und alles, was dazugehört. Ne? Und das war so der Moment, wo ich sagte, lass das doch mal richtig machen.
Und dann habt ihr einen Club gegründet.
Genau, also zum Anfang war es, da war die große Idee, aber dann war es wirklich einfach erstmal so, das war in Clapton auf der Murder Mile, also hieß damals die Straße, einfach durch ihre vielen Postcode Wars, also durch ihre Bandenkriege da geprägt war mit vielen Attentaten und Morden und viel Aggression, haben wir so ein BDSM-Studio damals angemietet. Und die erste Party mit 70 Leuten gemacht, ohne Plan. Und das war so der Moment, der hat eben so ein Bauchgefühl gegeben von, das muss ich jetzt weitermachen. Das war irgendwie richtig, das hat sich gut angefühlt. Ne? Und dann auf dem Weg hat man eigentlich mit jedem Schritt einfach gemerkt, wie viel Verantwortung einmal da ist, ne? Für so viele Leute und ihre Vulnerabilities in so einem Raum. Und davon hat sich das dann ganz schnell weiterentwickelt. Ne? Also das ging dann, klar, das mit einer Party angefangen, aber das ging dann weiter, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir mal das ganze Safety-Ding neu überdenken. Ne? Wie gehen wir in so einem Raum an mit Regeln? Was sind die Regeln, die wir einführen müssen? Wie setzen wir die um? Was brauchen wir für ein Team dafür? Wie müssen wir die trainieren? Wie müssen wir die schulen? Und dann schlussendlich ging das hin zu, okay, wie geht man dann mit der Außenwelt um, ne? Mit den Behörden, mit der Society in England vor 10 Jahren, ne? Was auch ganz andere Zeit war als jetzt. Und da ist man wirklich mit jedem Problem, mit jedem Obstacle hart gewachsen, ne? An dem Punkt.
Also ihr habt einen Club gemacht in einem BDSM-Studio und da ging es einfach einen Ort, wo man direkt Sex haben kann.
Fast schon, genau. Also für verboten ging es von Anfang an, wenn man sich das so zum Anfang konzeptioniert und überlegt, was macht man da eigentlich? Ist man ein Rave, ist man eine Party? Es ging immer eigentlich darum, einen Raum für Raw Expression zu schaffen. Also einen Raum zu schaffen, der ehrlich ist, wenn es um das Thema Sexualität geht und der auch am Ende und bis heute auch noch den meisten Play pro Square Meter hat in Europa, vielleicht auch in der Welt. Ne? Da sind wir ganz stolz drauf, dass es immer noch so ist, ne? Weil es heißt, die Leute fühlen sich wohl, es heißt, die Leute sind sicher. Und es heißt, da ist auch eine Community, die sich da gebildet hat, die diese Werte immer noch genauso umsetzt und verteidigt und genauso braucht. Ne? Und das auch so aus einer Idee heraus, weil alles andere gab es ja schon. Ne? Also eine Party mit ein bisschen Play hier an der Seite oder einen Techno-Club mit einem feuchten Keller und so weiter, ja, die auch cool sind und ne, die man auch alle braucht mal an ein, zwei Punkten in seinem Leben. Aber ich habe einfach gesagt, lass das doch mal aus dem Keller rausholen. Lass das mal ins Tageslicht bringen. Lass das mal der Mainfloor sein. Ne? Und bis heute auch sind so die Dancefloors eher so der kleine Teil von unseren Events. Und die meiste Fläche ist wirklich an so Liegeflächen verschrieben und an BDSM 2.0 Möbelstücken und so weiter. Also die meiste Fläche von diesem Event Space, den wir jetzt seit 10 Jahren monatlich in London machen und mittlerweile auch in vielen anderen europäischen Städten, die meiste Fläche ist an Play verschrieben. Ja.
Wie sieht es aus? Wie sehen genau die Möbel aus und was kann ich genau tun bei euch?
Grundlegend, ne, der Event, wenn man da reinkommt, die meisten Leute haben ja nicht erstmal so ein bisschen Berührungsangst damit, was auch gut ist, was auch so diesen Thrill zum Anfang vielleicht auch ausmacht für Leute. Aber die meiste Fläche, wenn du reinkommst, ist erstmal für so ein Socializing verschrieben. Ne? Also ich stelle mir das immer so vor, wenn du mit deinen Freunden ins Freibad gehst, ne, dann sitzt du auch erstmal so auf der grünen Wiese, in deiner Bubble, auf deiner Decke, bis dann halt einer irgendwie ein Frisbee rüberschießt und dir zurückwerfen musst oder so. Ne? Und am Ende landen sie dann alle im Pool. Ne? Also so stelle ich mir das immer vor. Also du kommst da rein und du hast erstmal eine große Halle zum Socializing, wo Leute einfach nur dastehen und datteln und labern und hier und da und sich austauschen und alle mega freundlich sind und du mit jedem labern kannst und keiner so intoxicated ist, dass sie nur noch auf Repeat sich wiederholen oder keine klaren Antworten mehr geben können, sondern die Leute sind erstmal da, ne, und tauschen sich aus. Und dann verlagert sich langsam so, ne, diese große Meute irgendwie, teils vielleicht auf dem Dancefloor, aber wir haben dann ganz viele Räume, von offenen Balkons bis zu ganz dunklen Räumen, bis zu Räumen, die mit Spiegeln rundherum ausgestattet sind, bis zu Räumen, wo du von Doxies, also Vibratoren, bis hin zu einem Pedal und Impact-Toys und Floggern von der Decke runterlassen kannst, um jemanden da den Popo zu verhauen, bis hin zu Räumen, die einfach, ne, auch ein bisschen langsamer funktionieren, auf einem langsamen Pace, wo wir Kollaborationen haben mit Apps, die uns eine Soundscape, eine binaurale Soundscape darbieten, um sich da halt einfach, ne, auf einem langsamen Pace hinzusetzen, kennenzulernen, zu unterhalten und so weiter und zu interagieren.
Du hast eben gesagt, dass die Menschen nicht zu sehr Drogen, Alkohol, andere Sachen genommen haben. Warum ist das wichtig?
Also ganz grundlegend von der Sache, weil es da ganz klar um Consent geht, um Coercive Behavior und so weiter. Ne? Also wir wollen einfach immer sicherstellen, dass die Leute in der Lage sind, klare Entscheidungen treffen zu können und klare Entscheidungen, die sie dann auch so durchführen, ne? Und die sich im besten Fall nicht ändert oder die sie nicht bereuen. Und dazu gehört natürlich auch sober sein, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ne?
Beschreib noch mal ein bisschen, wie die Menschen aussehen, die zu euch kommen. Weil wenn man auf eurer Webseite ist, Karl, dann ist das schon auch ein ganz besonderer Stil. Und es ist schon auch, sagen wir mal, da würde ich jetzt nicht mit meinem Blümchenkleid gerne vor der Tür stehen bei euch in der Schlange. Was sollte ich anziehen?
Also ich denke immer, da wird immer viel diskutiert, so von Reddit bis überall, wo wir jeden Club, was man anziehen kann, was nicht. Es ist ganz einfach eigentlich. Über ein Outfit, nehmen wir mal an, das würde ausdrücken, wie viel Zeit sie mit unserer Webseite verbracht haben, wie viel Zeit sie mit den Regeln verbracht haben, wie viel Zeit sie mit der Community verbracht haben. An einem guten Outfit siehst du immer, okay, das haben die nicht erst gestern gekauft, sondern die saßen ein paar Tage, die sind ein paar Shops gegangen, die haben sich ein bisschen belesen, die haben sich mit sich selber befasst. Ne? Also ich denke, über so ein Outfit erfährt man da immer ganz viel. für uns im Chor, wir sind ein Fetish-Club. Also da geht es schon auch um Materialien. Da geht es um Leder, Latex, Rubber, PVC und so weiter. Aber wir verstehen natürlich auch ganz, dass die Zeiten sich auch geändert haben von dieser Oldschool, Diehard, Kink oder Fetish-Scene. Bis heute sind natürlich viel andere Looks reingekommen für andere Materialien und so. Und für das Ganze geben wir auch Raum zum Experimentieren. Und meistens haben auch aus irgendeinem Grund immer nur straighte Männer damit ein Problem. Alle anderen sind eher da und sagen, ey, ich habe voll Bock, dass ich endlich mal einen Ort gefunden habe, wo ich das anziehen kann. Ne? Wo ich rumlaufen kann, an dem mein nackter Arsch raushängt und mich keiner darauf anspricht oder keiner belästigt. Weil ich mache das ja in erster Instanz für mich selber und nicht für alle anderen Leute rundherum. Ne? Von daher, also und die Outfits sind schon gewagt und wild und das alles dabei.
Erzähl mir doch mal ein bisschen, wie kommt diese Offenheit bei dir? Also warum gehst du in eine Richtung, die so offen und besonders ist?
Es gab wirklich so einen Moment, wo ich einfach mit mir auch ehrlich sein musste. Ne? So, ich habe viele Sachen vorher gemacht, mich in vielen Subkulturen bewegt irgendwie. Und dann war wirklich so der Punkt, warum mache ich da nicht was draus? Also ne, wenn du dir selber eingestehst, dass du einfach so ein Perverso bist, dann warum ist er nicht ehrlich mit? Ne? Also das hat mich auch, ich glaube, in diesem Werdegang von diesem Event habe ich mich auch selber ein bisschen gefunden über die Jahre. Ne? Da war mit jedem Ding, was wir da selber nach außen hin groß ausprobiert haben, da war auch für mich immer selber die Frage, warum nicht? Ne? Also halt, ne? Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Und ich sehe das ganz oft in Leuten, die zu uns zum Event kommen, die vielleicht auch in der Gesellschaft einen ganz anderen Standpunkt haben, ob das beruflich ist oder für Familie oder was auch immer, die es vielleicht nicht können, die es vielleicht nicht 100% ehrlich sein können jeden Tag bei Tageslicht, ne, und die dann so, auch so einen Ort brauchen, um sich selber oder der Teil von sich selber dort sein zu können. Ne. Ich finde das manchmal ganz schade, dass wir da immer noch so eine Detour drum machen müssen. Ne. Also wir verstehen den Menschen immer so, bis auf alles, bis auf seine Sexualität. Ne? Das wird irgendwie überall rausgelassen, irgendwie, in jeder Unterhaltung. Ne? Das wird immer so separatiert von allem anderen irgendwie. Mit dem Club zum Beispiel, den wir jetzt in London versuchen aufzumachen, da geht es mal um den Menschen als Ganzes. Ne? Da machen wir früh morgens, treffen wir uns und machen einen Running Club. Dann nachmittags haben wir einen Ort da, wo man co-worken kann. Und am Abend wird da socialized und dann wird sich gegenseitig den Hintern verhauen und weiß nicht sonst was das. Na, also wir versuchen da einfach den Menschen als Ganzes zu sehen und das da nichts auszulassen und zu sagen, also das gehört jetzt hier nicht her oder so. Doch, es gehört her.
Und was passiert, wenn man Sexualität ignoriert oder auch Wünsche und Neigung ignoriert und unterdrückt?
Ich habe damit nach all den Jahren immer noch so meine eigene Philosophie dazu, weil ich auch viele Leute so über fast 10 Jahre in dem Werdegang in diesem Eventspace gesehen habe. Ne? Und also diese Unterdrückung führt immer zu einer Detour. Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, Leute wollen Human Connection. Leute wollen, also im einfachsten Sinne, ne, wollen einen Partner, wollen früh mit jemandem aufwachen, wollen eine physikalische Experience mit irgendjemandem haben, aber dann sind sie Introverts und dann fährt so der Detour über Intoxication. Oder dann wissen sie nicht so wirklich, wie sie das machen sollen und wie sie da hinkommen. Und dann suchen sie sich so falsche Role Models, ne? Siehe so Andrew Tate und diese ganzen Vollidioten. Oder dann so diese Art und Weise, unsere Sexualität auszudrücken, funktioniert immer so über so Umwege halt. So über, ich würde nicht sagen Extreme Kings, aber manchmal über Sachen, die vielleicht eigentlich gar nicht das sind, was sie wollen, ne? Im Chor. So. Und das sehe ich immer ganz oft. Ne? Und ich dann andersrum gesehen, ich sehe ganz oft immer Leute, die in so nice, innocent, cutesy, so in diesen Eventspace ankommen, keine Freunde haben. Und dann geht es so noch ein paar Wochen, dann haben sie 1, 2 Freunde, dann sind sie von so einer großen Gruppe dabei, dann gehen sie so auf so Homeplay-Partys und irgendwann kommen sie an, so mit allen Tools und Floggern und Equipment und hier und da. Und dann haben sie sich da voll etabliert irgendwie. Und dann von da, das ist immer so der Werdegang, ich glaube, Leute in so einer King-Szene oder so, die so Party-Attendees sind, die haben eigentlich gar nicht so einen Lifespan länger als 1,5 Jahre oder 2 Jahre. Von da geht es dann wieder zurück ins Leben. Halt, ne? Aber mit ganz neuen Erfahrungen, mit ganz neuen Freunden, mit einer ganz neuen Herangehensweise, mit einem ganz neuen Mut, mit einer ganz neuen Art und Weise, mit sich selber umzugehen und sich selber zu vertrauen. Das finde ich immer ganz interessant.
Sex ohne Einhorn ist wie Jurassic Park ohne Dinos oder wie Pulp Fiction ohne Tanzduell oder wie Ken ohne Mojo Dojo Casa House oder wie Podcast hören ohne Sex in Berlin. Machbar, aber irgendwie unmöglich. Ich bin Nana, euer Creative Unicorn und lasse euch heute Magisches hören, denn unsere Einhornkondome kommen in einer nachhaltigen Chipstüte und die wird nicht aufgerissen, sondern aufgebumst. Und dann geht's ab, und zwar vegan. Das klingt gut, oder? Dann einmal zu einhorn.mai.
Ich bin viele Jahre ins Bergheim gegangen und da muss ich sagen, da waren auch viele, die ich sehr oft gesehen habe, aber da fand ich manchmal die Entwicklung eher, sagen wir mal, ein bisschen abschreckend manchmal, dass ich dann eher das Gefühl hatte, da ist dann in manchen Nächten oder Tagen so viel auch passiert und reingestopft worden und hervorgeholt worden, was dann aber sich im normalen Leben gar nicht mehr halten konnte, was eben zum Beispiel auch ganz stark mit Drogen zu tun hat und wo dann eben 3 Tage danach ging es einem noch total schlecht und alles. Und da hatte ich eher das Gefühl, dass es oft Biografien gar nicht gut getan hat, obwohl es wunderschöne Sachen sind, die man schon auch erleben konnte. Ist es dann der Drogenteil, der anders ist? Oder was kann eine gute Wende machen, wenn man sich eben auch in Extremen ausprobiert?
Also der Raum hat halt immer so einen großen Einfluss, ne? Und ein Raum funktioniert nicht immer für alle, ne? Also ich lebe das Bergheim, aber man muss auch immer sagen, das funktioniert für einige, für andere nicht. Ne? Genauso auch für unser Event. Und das sage ich halt, ne? Viele Leute kommen oft für das eine, also in sich drin. Ne? Du gehst ja am Sonntag dahin, so, weil du dir sagst, es ist besser als zu Hause alleine zu sitzen. Ich will ein paar Leute sehen, ich will mich unterhalten und hier und da. Aber bleibst dann vielleicht auf was ganz anderem hängen. Ne? Und wie gesagt, die einen können es navigieren, die anderen nicht. Für uns ist es immer ganz wichtig, deswegen haben wir halt auch so viel Eventstaff da und so weiter, dass wir auch Leute haben, die das Ganze so ein bisschen beobachten und Leute aufpassen und die vielleicht mit anderen verknüpfen oder vielleicht einfach sagen, hey, das geht jetzt zu weit oder das ist jetzt zu viel oder hier und da, ne? Um einfach den Leuten auch ein bisschen die Tools wegzunehmen, sich selber kaputt zu machen und den Tools zu geben, in so einer Community zu funktionieren, ne? Und das geht halt auch meist immer ein bisschen über Education, das geht meist auch immer über ein bisschen den Pace reinbringen, also das heißt, nicht alles am ersten Tag da zu erobern oder die Vorstellung davon zu haben. Ne? Und das heißt, dass wir auch unser Event-Landscape auch so aufbauen, dass wir genau für das funktionieren, was wir da erreichen wollten. Play, Human Connection und so weiter. Ne? Bei uns gibt es keine verschlossenen dunklen Ecken. Bei uns gibt es keine Darkrooms. Bei uns sind Playrooms sehr hell. Ne? Also sie involvieren alle, du kannst alles sehen. Da ist Austausch da, da sind Safeguards da, an die du dich wenden kannst. Das sind Sunny Stations, die dir Loop, Handschuhe, Sanitizer, Vibes, also den ganzen Kram bieten, den du dann auch brauchst, ne, um irgendwie für alle in dem Raum irgendwie ein gutes Erlebnis schaffen zu können. Und das beziehen wir halt mit ein. Ne? Also der eine Raum funktioniert halt das eine recht gut, unsere funktioniert vielleicht was anderes. Kommt immer auf jeden drauf an, da seine Erfahrungen zu machen, aber ultimativ ist dann, wenn das nicht funktioniert, unser Team auch da, an dem man sich wenden kann.
Karl, du kommst ja aus ehemaligen Ostdeutschland. Hat das Einfluss auf die Möglichkeit, offen zu sein und nicht alles so hinzunehmen, wie es ist?
Auf jeden Fall. Also den Modus mit nach England zu nehmen, wenn man da so aus dem Osten kommt und dann in einem Land ankommt, was man so denkt, was also erzkonservativ ist und mit so ganz vielen outdated Regeln da anzukommt, dann kommt man schon mit so einem Mauereinreißer-Modus dahin und sieht halt die Optionen. Ne? Also wir hatten halt ganz viele so Obstacles in den Weg geworfen von Gott, die haben uns verklagt, die haben uns mit Imprisonment gedroht, die haben die Riot-Cops reingeschickt, um uns dicht zu machen. Also zum Anfang haben diese Druckmittel halt immer funktioniert, weil du erstmal Angst gekriegt hast. Aber dann hat man mit so einem alten Ossi-Modus erstmal herangegangen und gesagt, warte mal, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Also und sagst, ich renne jetzt hier nicht mehr weg. Ne? Und in dem Moment, wo wir diesen Mut gefasst haben, da hat sich alles gewendet. Ne? Also wir haben Prozesse gegen das Land gewonnen, wir haben Precedence Cases gesetzt, wir haben Proteste organisiert und gewonnen, wir haben ganz viel Presse auf uns gezogen und dann andere motiviert, das auch zu machen. Und das kam halt wirklich auch immer von so einem Modus, wo man sagt, warum hat die Regierung jetzt hier ein Sagen, was die Leute hier anziehen können und wie wenig und wie viel dürfen die? Macht es überhaupt Sinn für dich, in so weit ins private Leben einzumischen? Ne? Und das kommt wirklich schon auch, muss ich ehrlich sagen, aus so einer Erfahrung aus dem Osten aufzuwachsen, ne? Wo halt einem ständig gesagt wurde, was man zu tun und machen und wie man zu denken hat.
ich war oft schon im KitKat und habe da auch Sachen erlebt, die ich nicht okay fand. So, als Beispiel auch in anderen Orten. So, wie kriegt man denn gutes Awareness hin? Oder manchmal schlufft auch so auf einer Party so ein Awareness-Team mit einer so einer Jacke und drei Bier in der Hand an einem vorbei. Wie genau geht denn gut ausgebildetes Awareness?
Was ich so die Erfahrung gemacht habe, ist, man muss sich der Sache erstmal öffnen, muss sich der Sache erstmal eingestehen, dass Dinge schiefgehen. In jedem, bei uns auch, in jedem Eventspace. Ne? Bei so vielen Leuten mit so unterschiedlichen Agendas, die da ankommen, ist das vorprogrammiert. Ne? Und mit so viel Skill-Leveln und Erfahrungswerten ist das einfach vorprogrammiert. Ne? Es gibt so Human Collaterals in Eventspaces überall. Ne? Die wird es auch immer geben. Was wir wirklich noch machen können, sind die Zahlen runterzubringen. Von Regeln über Wetting-Systeme, also Door-Wetting-Systeme, überlegen wir mal sagen, eine Türselektion. Ne? Was wir halt anders machen, wir sagen an der Tür nicht, du rein, du raus, sondern wir fragen nicht. Wir versuchen, die kurz kennenzulernen und wir versuchen, die festzustellen, ob die unsere Regeln kennen, ob die sich ein bisschen mit der Kink-Szene auszukennen und ob die das Wissen haben, diesen Event-Space zu navigieren, ohne anderen Schaden zuzufügen dabei. Ne? Ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich ist. Und ich denke, um ein gutes Awareness-Konzept zu erreichen, ne, sind es immer so ein multi-layered Cake. Also es sind immer mehrere Sachen. Es gibt nicht nur eine Warnweste oder eine Tür-Policy, sondern es muss ein System bauen aus mehreren Dingen, die sich gegenseitig auffangen. Ne? Das erste ist die Awareness bei dir selber, also das Problem erkennen. Das zweite, ein Regelwerk aufzustellen. Das dritte ist vielleicht Outside-World-Training da reinzuhören, also von anderen Charities wie der Awareness Academy in Deutschland, der Good Night Out Campaign in England. Ja. Und dann ein Team aufzubauen, die das auch genauso vertreten, diese Werte. Ne? Aber das aller Wichtigste kommt dann auch, wirklich auch einzugreifen. Es ist ein großes System, das richtig viel Geld kostet. Wir geben ein Drittel von unserem jährlichen Turnover, ja, also nicht Einnahmen, sondern, wie sagt man im Deutsch, doch Einnahmen, ne? Stehen wir dem Ganzen zufüge. Das ist richtig viel Geld, ja, was uns das kostet, die Leute sicher zu halten oder gemäßigt sicher zu halten.
Karl, was ist das Schönste, was schon mal bei euch passiert ist? Oder das Schönste, was dir nachher jemand gesagt hat? Ihr habt auch so ein paar Zitate auf der Website.
Ich denke halt immer, wir werfen halt einfach nur eine Bumsparty, ne? Wir sind da dabei. Aber dann ist es, ist es halt, den Leuten ist es dann halt schon immer wichtig. Und das übersehe ich manchmal, weil du halt einfach so gefangen bist in den Rechnungen bezahlen und Konto mal aufheben vom Fußboden und diesen ganzen Kladderadatsch dazwischen. Aber es wurden Songs über Erlebnisse geschrieben, um richtig großen Rock-Albums da draußen, kann ich jetzt nicht nennen von wem, aber es wurden tatsächlich richtig große Songs darüber geschrieben. Es wurden Babys gemacht. Also es gibt mittlerweile bestimmt schon zwei verbotene Babys, von denen ich weiß. So, beste Situation, das war tatsächlich mal bei einem Berlin-Event. Da bin ich in Playroom reingelaufen und da war gerade so eine Orgie am Gange mit 5, 6 Leuten und da war so eine fucking Machine, die stak gerade niemand fest. Und die hat einfach nicht mehr gebumst. Ne? Und ich bin reingekommen, habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich so, ey, alles cool, haben wir eine Kontrolle, pass auf, hier mal ganz kurz da anschalten, hier, dass jemand erklärt, hier ist die Fernbedienung und weiter geht es hier. Und hab die wieder ins Rennen geschickt. Und dann so Monate später, dann kam dann jemand auf mich zu so, und so, ey, kann sich vielleicht nicht an uns erinnern, aber wir waren das damals so in dem Playroom. Die fucking Machine stand hier an meiner Freundin fest und wir heiraten jetzt so in Marokko in der Wüste mit Elefanten und allem drum und dran. Willst du nicht kommen? Und ich so, wow. Und die gehören mittlerweile tatsächlich zu meiner besten Freunde so in England. Und die haben die Hochzeit und alles durchgezogen und das sind wundervolle Menschen und die haben sich halt wirklich, das war ihr erstes Date, die haben sich da so richtig fest dolle kennengelernt und das halt, also solche Stories gibt's noch und nöcher und die finde ich immer wieder echt schön halt, ne? Dass die Leute mit dir teilen und dich dann auch irgendwie dafür verantwortlich halten.
Das ganz am Anfang gesagt, Karl, dass wir oft über alles reden, nur den Sex aussparen, weil es eben was anderes ist. Was denkst du, gibt es sowas wie Power of Sex?
Die Power gibt's auf jeden Fall. Ich hoffe damit mal, dass wir es über Leute, die diese Spaces anbieten, die Education anbieten, die Kultur anbieten über das Thema, dass wir das auch gemeinsam in eine richtige Richtung bewegen. Das ist ganz wichtig, ne? Weil diese, vorhin schon diesen Idioten genannt haben, diese Hassprediger gibt es halt leider auch.
Und Trump, kriegen, Netanyahu,
also diese
Putin,
ganze Gang
Friedrich halt, Merz. Ne?
Also ja, diese ganzen Gang von Boys, die einfach so das ganze Thema Personal Space, Boundaries, Consent und so weiter auch überhaupt nicht verstehen. Siehe Putin halt, ne? Ey, ich will da rein. Nee, du darfst nicht rein. Ah, dann gehe ich da rein, ne? So in dieses Land halt so. Also dass man da auch auf jeden Fall eine Stirn bieten kann, ne? Und Leute vereinen können über halt solche guten Werte, ne? Solche Werte, die uns da allen interessieren. Und ich werde halt manchmal auch immer wieder eingeladen, halt mich aus irgendeinem Grund mit irgendwelchen Lokalpolitikern zu treffen. Die letztere war da Susan Hall, was so ein Out-and-About-Trump-Supporter ist und Tory-Politician in London. Die war so ein Kandidat für den Bürgermeister und hat es zum Glück nicht geschafft. Und also wir saßen da in so einem Club und also sie wollte halt unbedingt wissen, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, na los geht's. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich Bumspartys mache und dass sie jetzt auch gerade in einem Club sitzt, wo wir das tatsächlich immer monatlich machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sitzt sie jetzt gerade auch in einem Ort, wo immer so unsere fucking Machine sitzt. Dann habe ich dir erklärt, was die macht. Und mir erklärt, dass wir da so verschiedene Aufsätze haben, von Dildos bis zu humongous Buttplugs bis zu Fists, die dann Leute penetrieren, bevor sie dann Montag wieder ins Arbeitsleben gehen und weiter schön ihre Steuern zahlen. So, und ich finde das immer ganz spannend, wie so Leute dann darauf reagieren und wie sie überhaupt gar nicht damit drauf klarkommen. Ne? Und aber irgendwie das dann halt abnicken müssen, weil naja, wir sollen sie auch anderes machen. Ne? So, das finde ich immer ganz spannend. Und ich habe da auch gelernt, dass auch über dieses Thema, da sind sie sicherlich in allen anderen politischen Fragen sind sie super versiert und kochen uns was vor. Aber über dieses Thema Sexualität kannst du halt wirklich auch immer noch aus dem Versteck rauslocken. Ne? Und dann levelt sich so ein bisschen die Konversation. Ne? Dann haben wir beide mal geschwitzt, dann haben sie beide mal so rot gemacht und... Und dann kann man auch vernünftige Dinge reden danach. Ne? Und das ist immer ganz interessant.
Ich habe einmal bei einer Party, wir haben eine Nebelmaschine und die hatte sich eine Nachbarin ausgeliehen. Und dann bin ich durchs Haus und habe die gesucht und habe bei der Nachbarin geklingelt. Und da war aber eine andere Person gerade da, hat mir die Tür aufgemacht, die nur Englisch gesprochen hat. Und mein Englisch ist very German. Und ich habe gesagt, I'm very sorry, hi, I'm searching for my fog machine. Und sie hat mich halt angeguckt und war so, you're searching for what? Ja, my fuck machine. And she said, I really don't have a fuck machine. Und hat die Tür wieder zugebracht. Ich habe später meine Nebelmaschine noch bekommen, aber das war auf jeden Fall ein schöner Versprecher.
Moment.
Karl, ich bin nächste Woche hoffentlich das erste Mal auf meinem ersten Club-Verboten-Event. Ich muss mir dafür noch was Scharfes kaufen zum Anziehen. Ich finde es sehr besonders und sehr großartig, was ihr macht. Ich kann es allen nur empfehlen und ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen lieben Dank, dass ich immer war. Danke dafür.
Das war wieder Sex in Berlin. Danke, dass du dabei warst. Neugierig auf mehr? Dann schau unbedingt auf sin.berlin vorbei und schreib uns Liebesbriefe, Geheimtipps oder einfach eine Nachricht. Lust auf mehr Berlin für die Sinne? Dann schau doch mal in unser Buch Guide to Love, jetzt erhältlich überall in den Buchläden.